Krankenhäuser haben ihren fairen Anteil an Geistergeschichten. Aber das hier ist keine bloße Geschichte. Es ist etwas, das ich erlebt habe. Etwas, das sich noch immer in meine Träume schleicht. Etwas, das mir Angst macht vor der Stille eines leeren Flurs. Ich bin seit 17 Jahren Nachtschichtkrankenschwester und habe Dinge gesehen. Dinge, die selbst die Erfahrensten erschüttern würden. Aber das, was in Station 6 geschah, veränderte alles. Station 6 wurde vor 3 Jahren geschlossen. Man schob es auf Budgetkürzungen, aber wir kannten die Wahrheit. Alles begann, nachdem Herr Avery gestorben war. Er stand kurz vor der Entlassung. Seine Vitalwerte waren stabil, seine Krankengeschichte unauffällig. Es gab keinen Grund, warum er um 3.15 Uhr morgens einen Herzstillstand hätte erleiden sollen. Aber genau das geschah. Und als das Notfallteam eintraf, war etwas nicht richtig. Seine Augen waren offen, auf die Decke gerichtet, der Mund halb geöffnet, als wäre er mitten in einem Schrei eingefroren. Der Monitor piepte weiter, zeigte eine flache Linie, aber sein Körper war nicht kalt. Seine Haut fühlte sich warm an. Zu warm, als wäre noch etwas in ihm, das sich ans Leben klammerte. Aber er war nicht mehr da. Wir machten weiter, oder versuchten es zumindest. Anfangs waren es nur Kleinigkeiten. Ein Ruflicht, das in einem leeren Zimmer flackerte, der Geruch von Antiseptikum, vermischt mit etwas Metallischem, etwas Fauligem, das ein wenig zu lange blieb. Patienten murmelten von dem Mann am Fenster, obwohl die Jalousien unten waren und die Türen nachts abgeschlossen. Ein Sicherheitsmann kündigte, nachdem er die Aufnahmen aus Station 6 angesehen hatte. Er wollte nicht sagen, was er gesehen hatte, murmelte nur etwas von Augen, die beobachten, und ging ohne seinen letzten Scheck abzuholen. Dann begann die Gegensprechanlage zu flüstern. Es war 2.37 Uhr. Ich erinnere mich genau an die Uhrzeit, weil ich gerade meine Runde beendet hatte und am Schwesternstützpunkt Papiere ausfüllte. Der Lautsprecher an der Decke knisterte und eine Stimme, leise und kaum mehr als ein Flüstern, sagte meinen Namen: Claire. Ich erstarrte. Mir glitt der Stift aus den Fingern. Ich sah zu meiner Kollegin Theresa, aber sie hat Kopfhörer auf und schaute auf ihr Handy. Die Stimme ertönte erneut, diesmal eindringlicher. Claire, du hast mich sterben lassen. Ein Schauer lief mir über den Rücken. Ich zwang mich aufzustehen, ging zum Intercomfeld und drückte den Antwortknopf. Hier spricht CLA. Wer ist in der Leitung? Stille. Ich drehte mich zu Theresa. Hast du das gehört? Sie nahm einen Kopfhörer ab, die Augenbrauen hochgezogen. Was denn? Die Gegensprechanlage knisterte erneut und dann hörte ich es. Es war nicht mehr mein Name, sondern ein langsames, feuchtes Atmen. Das Geräusch von jemandem, der ertrinkt, kämpft, nach Luft ringt. Ich drückte den Knopf, um das Intercom auszuschalten. Es brachte nichts. Das Atmen war jetzt aus dem Flur zu hören, aus Richtung Station 6. Die Türen waren seit Monaten verschlossen, aber ich schwöre, ich sah einen Schatten hinter dem Milchglasfenster vorbeigleiten. Eine verlängerte, verzerrte Gestalt, die sich unnatürlich bewegte. Ich wich zurück, die Hände zitternd. Das war die Nacht, in der ich die Sicherheitsaufnahmen überprüfte. Und es war die Nacht, in der ich wünschte, ich hätte es nicht getan. Um 3.15 Uhr, genau zur Todeszeit von Mr. Avery, flackerten die Kameras von Station 6. Das Bild wurde zu statischem Rauschen, bevor es sich stabilisierte und etwas Unmögliches zeigte. Das Bett in Zimmer 612, demselben, in dem Herr Avery gestorben war, war belegt. Die Laken bewegten sich, als würde sich etwas Unsichtbares darunter winden. Und dann setzte sich die Gestalt auf. Ich konnte kein Gesicht erkennen. Nur die Silhouette eines gekrümmten, unnatürlichen Mannes, der den Kopf in ruckartigen, unregelmäßigen Bewegungen neigte. Der Monitor neben dem Bett sprang an, zeigte einen stabilen Puls von 72 Schlägen pro Minute. Aber es war niemand da. Dann drehte sich die Gestalt zur Kamera und sie lächelte. Ich riss das Kabel des Monitors aus der Wand. Mein Herz hämmerte in meinen Ohren. Theresa kam hereingestürmt, fragte, was los sei, aber ich konnte nicht sprechen. Ich zeigte nur auf den Bildschirm. Doch da war nichts mehr. Das Bett war leer. Die Laken unbewegt. Am nächsten Tag reichte ich meinen Versetzungsantrag ein. Eine Woche später wurde Station 6 geschlossen. Aber manchmal, Nachts, wenn ich diesen Flur entlang gehe, höre ich es immer noch. Das langsame, feuchte Atmen. Das Intercom, das mit einem Knacken zum Leben erwacht. Das Flüstern meines Namens, das in der Stille schwebt. Und manchmal, nur manchmal, sehe ich eine Gestalt am Ende des Flurs. Wie sie mich beobachtet. Ich spreche nicht über Station 6. Keiner von uns tut das. Es war nur eine weitere Schicht in der Notaufnahme. Eine typisch hektische Nacht. Die Art von Nacht, in der sich jede Minute wie eine Stunde anfühlt und jede Stunde wie ein Marathon. Ich arbeitete allein mit einer frisch examinierten Krankenschwester, direkt von der Pflegeschule, die noch dabei war, ihren Rhythmus zu finden. Es waren keine erfahrenen Pflegekräfte oder Assistenzärzte im Dienst. Nur wir beide. Ich mit über 15 Jahren Erfahrung und sie mit dem brennenden Wunsch, sich zu beweisen. Die Notaufnahme war wie immer voll. Das Wartezimmer war überfüllt. Einige Patienten hatten Schmerzen, andere warteten einfach nur auf ihre Rezepte. Es kam ein konstanter Strom von Fällen herein. Nichts allzu Ungewöhnliches. Wir bewegten uns durch das Chaos wie immer, von einem Patienten zum nächsten, beantworteten Anrufe, nahmen Vitalzeichen, stellten sicher, dass alles lief, wie es sollte. Aber dann, gegen Mitternacht, geschah etwas, womit niemand gerechnet hatte. Dr. Harris, unser einziger diensthabender Arzt in dieser Nacht, kam durch die Türen und sah erschöpfter aus als sonst. Er war immer in Bewegung, eilte von einem Trauma zum nächsten, aber an diesem Abend stimmte etwas nicht mit ihm. Sein Gesicht war blass und seine normalerweise ruhigen Hände zitterten leicht, als er zur Traumabucht ging. Es war schwer, das nicht zu bemerken. Er ging wortlos an mir vorbei, direkt nach hinten. Wahrscheinlich dachte ich, er sei einfach überarbeitet, aber etwas in mir sagte, dass es nicht die gewohnte Erschöpfung war, die wir alle kannten. Zuerst schenkte ich dem keine große Beachtung. Krankenschwestern müssen weitermachen, sich weiter bewegen, weiter für ihre Patienten da sein. Doch dann begannen die Monitore zu piepen. Ich erinnere mich genau daran. Das leise Brummen der Station, das gewohnte Piepen der Herzmonitore, die Blutdruckmanschetten, die Infusionspumpen und plötzlich das Alarmsignal vom Monitor des Dr. Harris. Es war dieses eine Piepen, das dich erstarren lässt. Mein erster Gedanke war, das kann nicht er sein. Vor einem Moment war er noch auf den Beinen, hat Anweisungen gegeben, sich bewegt. Es ging ihm gut. Aber nein. Ich sah auf den Monitor und mir rutschte das Herz in die Hose. Dr. Harris war zusammengebrochen. Ich erstarrte für einen Moment, nur einen Augenblick der Ungläubigkeit. Aber in der Notaufnahme gibt es keinen Raum für Zweifel. Ich rannte zu ihm, die neue Schwester direkt hinter mir. Sie hatte keine Ahnung, was passierte. Das war ihr erster echter Notfall. Und nichts hätte sie darauf vorbereiten können. Ich sah es ihr an. Er atmete nicht mehr. Die Monitore flackerten. Sein Herzrhythmus war unregelmäßig. Ich musste schnell handeln. »Hol den Notfallwagen«, rief ich der Neuen zu, versuchte meine Stimme ruhig zu halten. »Wir müssen ihn intubieren und eine Leitung legen, jetzt.« Sie eilte los, tat ihr Bestes, um meinen Anweisungen zu folgen. Sie zitterte, aber ich durfte ihr nicht zeigen, dass ich es auch tat. Ich musste stark bleiben, für sie, für Dr. Harris, für die ganze Station. Ich kniete mich neben Dr. Harris, tastete nach seinem Puls. Nichts. »Komm schon, Doktor. Harris, komm schon«, murmelte ich, während ich mit den Thoraxkompressionen begann, seine Brust mit Kraft drückte. Ich hörte, wie die Neue mit der Stationsleitung sprach, die Utensilien vorbereitete, aber alles klang weit weg. Das Einzige, was zählte, war er, der Mann, der unser Anker gewesen war, unser Leiter, derjenige, der alles zusammengehalten hatte, wenn es so aussah, als würde die Welt auseinanderfallen. Es vergingen Minuten, die sich wie Stunden anfühlten. In der Notaufnahme verzieht sich die Zeit. Sie dehnt sich, verformt sich. Sekunden wirken endlos. Aber wir hörten nicht auf. Wir dachten an nichts anderes. Wir arbeiteten mit ihm, wie wir es bei jedem anderen Trauma auch tun würden, obwohl das hier alles andere als typisch war. Schließlich kam das restliche Team. Ich hörte vertraute Stimmen von anderen Ärzten, ein paar Assistenzärzten, einem Techniker. Alle kamen, um zu helfen. Aber tief in meinem Inneren wusste ich bereits, dass es zu spät war. Die langen Minuten, in denen ich allein war, in denen ich Kompressionen durchführte und die Angst unterdrückte, waren alles, was ich tun konnte. Ich erinnere mich an den Moment, in dem die Todeszeit festgestellt wurde. Es war nicht dramatisch. Niemand schnappte nach Luft. Es flossen keine Tränen, nicht in diesem Moment. Nur das leise Brummen der Maschinen und das langsame Ausatmen aller Anwesenden, während wir schweigend dastanden. Die Neue stand immer noch da, ohne ganz zu begreifen, was gerade passiert war. Sie sah mich an, die Augen weit geöffnet, der Atem flach, die Hände zitternd. Ich ging zu ihr und legte eine Hand auf ihre Schulter, gab ihr einen Moment, um sich zu fangen. »Ich weiß«, sagte ich so fest, wie ich konnte. »Es ist viel, aber wir machen das für unsere Patienten. Wir tun es für sie und wir tun es füreinander.« Dann ging ich hinaus, weg vom Chaos, nur für einen Moment der Stille. Das Gewicht der Nacht legte sich auf meine Knochen, aber ich ließ es mich nicht überwältigen. Noch nicht. Wir hatten Arbeit zu tun. Die Notaufnahme funktionierte weiter. Die Patienten kamen weiterhin durch die Tür. Und wir machten weiter unseren Job. Aber in dieser Nacht habe ich gelernt, dass man sich noch so gut vorbereiten kann, das Leben trifft dich trotzdem unerwartet. Es kann alles auf den Kopf stellen. Und trotzdem machen wir weiter. Weil das ist, was wir tun. Wir heilen. Wir helfen. Wir kümmern uns. In dieser Nacht musste ich lernen, genauso wie die neue Schwester, dass es manchmal nicht das medizinische Wissen oder die Abläufe sind, die dich tragen, sondern der Mut, stehen zu bleiben. Selbst wenn du das Gefühl hast, dass die Welt um dich herum zerbricht. Es ist nicht leicht, das zu erzählen. Ich weiß nicht einmal, wo ich anfangen soll. Es gibt so viel zu sagen, aber ich werde es versuchen. Es geht um eine Kollegin von mir, Lilly. Sie war die Art von Krankenschwester, die man immer in seiner Nähe haben möchte. Ruhig, fleißig, zuverlässig. Sie kam immer zu ihrer Schicht, beschwerte sich nie. Aber es gab etwas Seltsames an ihr. Nicht von Anfang an. Nein, zumindest nicht am Anfang. Es war wie eine langsame, heimtückische Veränderung. So subtil, dass man sie fast ignorieren konnte. Aber ich konnte es nicht. Lilly arbeitete immer die Nachtschichten. Du kennst sie. Diese Schichten, die niemand will, wenn das Krankenhaus zur Ruhe kommt und die Atmosphäre unheimlich wird. Aber Lilly gedieh darin. Sie war die Art von Krankenschwester, die mit dir durch schlaflose Nächte blieb, ohne auch nur einmal auf die Uhr zu schauen. Doch etwas begann sich in ihr zu verändern, als würde sie langsam verschwinden. Es war anfangs nicht offensichtlich, nur kleine Dinge, winzige Details. Ihre Haut wirkte anfangs gesund, sogar strahlend. Doch dann verlor sie diese Wärme, wurde blass, fast durchscheinend, als hätte sie wochenlang kein Sonnenlicht gesehen. Auch ihre Augen veränderten sich, dunkler, fast hohl. Es war subtil, aber sobald ich es bemerkte, konnte ich es nicht mehr ignorieren. Sie sprach auch nicht mehr viel, nicht wie früher. Sie starrte ins Leere, die Augen abwesend, und wenn sie sprach, hatte ihre Stimme eine seltsame Qualität, fast distanziert. Es war, als wäre sie nicht wirklich da. Ich erinnere mich an eine bestimmte Nacht, gegen 2 Uhr morgens. Die Lichter im Flur flackerten wie immer mit diesem fahlen Licht. Lilly hatte gerade ihre Runden beendet, und ich bemerkte etwas anderes an ihr. Sie ging langsamer als sonst, schlurfte mit den Füßen, als wäre sie zu müde, sie zu heben. Sie antwortete nicht, als ich sie fragte, ob alles in Ordnung sei. Sie gab mir nur ein leeres Lächeln, als wäre sie es nicht, die da lächelte. Ab dieser Nacht wurde es schlimmer. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber ich begann, mich unwohl in ihrer Nähe zu fühlen, als würde sie sich immer weiter von der Welt entfernen, die sie einst kannte. Ihre Bewegungen wurden langsamer. Sie vergaß Dinge, machte Fehler mit Medikamentendosierungen, Fehler, die sie früher nie gemacht hätte. Und das Schlimmste, sie kam früher und blieb länger. Es war, als hätte sie sich in die Nachtschichten verliebt, als bräuchte sie, als könnte sie sie nicht loslassen. Dann, eines Nachts, geschah etwas Seltsames. Lilly begann, in den Keller zu gehen. Wenn du lange genug in diesem Krankenhaus gearbeitet hast, weißt du, dass der Keller ein Ort ist, über den niemand spricht. Dort unten gibt es alte Räume, Orte, die seit Jahrzehnten nicht mehr genutzt werden, dunkle Ecken, die meist verschlossen oder abgesperrt sind. Niemand weiß wirklich, was dort unten ist, aber es gibt immer Gerüchte. Einige sagen, es sei ein Lager für alte Geräte, andere flüstern von schlimmeren Dingen. Dingen, die passierten, lange bevor wir hier arbeiteten. Aber Lilly, sie ging jede Nacht hinunter. Zuerst schenkte ich dem keine Beachtung. Vielleicht wollte sie nur dem Druck der Stationen entfliehen. Doch mit der Zeit konnte ich das Gefühl nicht loswerden, dass etwas nicht stimmte. Sie verschwand genau dann, wenn die Nachtschicht zu Ende ging, leise die kalten, dunklen Treppen hinabsteigend. Niemand wusste, was sie dort tat, aber ich konnte den Blick in ihren Augen nicht ignorieren, wenn sie zurückkam. Es war, als hätte sich etwas in ihr verändert. Sie war distanzierter, abwesender, ihr Verhalten noch seltsamer. Einmal fragte ich sie, warum sie dorthin ging, und sie lächelte nur. Ein leeres, fast beunruhigendes Lächeln. »Es ist ruhig dort«, sagte sie. »Dort finde ich die Wahrheit.« Das war alles, was sie sagte. Sie wollte nicht mehr darüber reden. Doch danach fühlte es sich an, als wäre sie eine andere Person. Als würde das, was sie dort fand, sie immer weiter hineinziehen. Ich glaube nicht, dass sie jemals wieder dieselbe war. Dann, eines Nachts, verschwand Lilly einfach. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Einen Moment war sie da und im nächsten war sie weg, ohne ein Wort. Es gab keine Anzeichen eines Kampfes, keinen Hinweis darauf, dass etwas nicht stimmte. Ihr Spind war am nächsten Morgen leer, ihre Sachen verschwunden. Die Uniform, die sie immer trug, hing noch im Schrank, wo sie sie zurückgelassen hatte. Es war, als wäre sie einfach gegangen und nie zurückgekehrt. Niemand hörte sie gehen. Niemand sah sie. Es war, als hätte sie sich in Luft aufgelöst. Zuerst dachte ich, vielleicht brauchte sie nur eine Pause, dass sie müde war oder einfach für eine Weile verschwinden wollte. Doch tief im Inneren sagte mir etwas, dass es nicht das war. Ich erzähle das, weil ich nach ihrem Verschwinden nicht das Gefühl hatte, dass sie wirklich weg war. Ich ging nachts durch die Flure, allein wie immer, und spürte es. Dieses gleiche Gefühl, das ich hatte, wenn sie in der Nähe war. Dieses Frösteln, die Nackenhaare, die sich sträubten, als stünde jemand direkt hinter mir. Es war subtil, wie eine Veränderung in der Luft. Lange Zeit redete ich mir ein, es sei nur meine Einbildung. Doch dann begannen Dinge zu passieren. Ich hörte Geräusche, zuerst kleine, Schritte, leise und gemessen, als würde jemand mit diesen alten, schweren Krankenschwesternschuhen durch den Flur laufen, den wir früher trugen, bevor das Krankenhaus die Uniformen aktualisierte. Ich drehte mich um, erwartete Lilly zu sehen, doch da war niemand. Ich war nicht die Einzige, die es bemerkte. Andere Schwestern hörten es auch, spät in der Nacht. Sie erwähnten es beiläufig. Das Geräusch von leisen Schritten im Flur, das Knarren einer sich langsam öffnenden Tür. Doch das Schlimmste war das, was danach kam. Ein Wiegenlied. Nicht die Art von Wiegenlied, die man in einer Kindersendung hören würde. Nein, es war alt, unheimlich. Man spürte es in den Knochen. Eine flüsternde Melodie, die in der Luft hing und noch lange in deinem Kopf blieb, nachdem sie verklungen war. Es war nicht nur meine Einbildung. Ich wusste es, weil es Lillys Wiegenlied war. Ich hatte es zuvor gehört, ein Lied, das sie leise vor sich hin summte, wenn sie dachte, niemand höre zu. Es war ihr Wiegenlied. Da begann ich, den Verstand zu verlieren. Es gab Nächte, in denen ich allein an der Schwesternstation saß. Die Stille lastete auf mir. Und ich spürte es. Die Präsenz. Ich spürte sie dort, direkt hinter mir stehend, beobachtend. Ich drehte mich schnell um, erwartete sie zu sehen, doch da war niemand. Es war, als wäre sie immer gerade außer Sichtweite, stand dort, in dieser altmodischen Uniform, ihre dunklen Augen starrten mich an. Ich war nicht mehr die Einzige. Die Schwestern sprachen leise darüber. Sie scherzten über ihren Geist, der durch die Flure streifte, doch ich wusste, dass auch sie Angst hatten. Und so sehr wir auch versuchten, so zu tun, als sei alles normal, wir alle wussten, dass etwas nicht stimmte. Ich bin mir nicht sicher, was mit Lilly passiert ist. Vielleicht war sie nie dazu bestimmt, das Krankenhaus zu verlassen. Vielleicht entschied sie sich, aus einem Grund zu bleiben, den wir nie verstehen werden. Doch eines weiß ich mit Sicherheit. Manchmal, in der tiefsten Nacht, wenn alles still und ruhig ist, spüre ich sie. Gerade außer Sichtweite, direkt hinter mir. Und ich weiß es. Ich weiß, dass sie immer noch da ist. Und vielleicht wird sie es immer sein. Doch ich bin überzeugt, dass es etwas mit dem Keller zu tun hat. Was auch immer sie dort fand, was auch immer sie sah, es veränderte sie. Und ich glaube, vielleicht ruft es sie zurück. Ruft sie, um zu bleiben. Für immer. Aber manchmal sind es nicht die körperlichen Verletzungen, die sie verfolgen. In der risikoreichen Welt der Notaufnahme, wo Sekunden über Leben und Tod entscheiden können, gibt es Momente, die jeder Erklärung trotzen. Krankenschwestern und Ärzte sind es gewohnt, das Unvorstellbare zu erleben. Autounfälle, Herzinfarkte und eine endlose Reihe von Entscheidungen über Leben und Tod. Manchmal sind es die Dinge, die sie nicht erklären können. Schatten, die sich in leeren Zimmern bewegen, unheimliche Worte aus dem Mund bewusstloser Patienten, Hilferufe, die sich nicht zurückverfolgen lassen. Das sind die Geschichten, über die niemand am Stationsschalter spricht, die einen lange wach halten, nachdem der Dienst zu Ende ist. Willkommen in der Notaufnahme, wo die Realität mit dem Unbekannten verschwimmt und nicht alles so ist, wie es scheint. Ich erinnere mich noch an die Nacht, in der es geschah. Es war einer dieser langen Schichten, die einfach kein Ende nehmen wollen. Die Notaufnahme war wie immer. Beschäftigt, chaotisch, erfüllt vom Piepen der Monitore und gelegentlichem Geschrei auf dem Flur. Doch für einen Moment wurde alles still. Es war, als sei der Lärm der Welt verschwunden und ich allein mit meinen Gedanken geblieben. Ich saß an der Station und aktualisierte Patientenakten, versuchte mit allem Schritt zu halten. Man gewöhnt sich daran, tausend Dinge gleichzeitig zu tun, ständig in Bewegung zu sein, kaum Zeit zum Atmen zwischen den Aufgaben. Aber diese Nacht fühlte sich anders an, als sei etwas nicht in Ordnung, obwohl ich nicht sagen konnte, was es war. Und dann sah ich sie. Sie ging langsam an den Notaufnahmeräumen vorbei, ihr Krankenhauskittel hing lose an ihrem dünnen Körper. Sie schien es nicht eilig zu haben, sie glitt fast durch den Flur. Das kalte Licht der Leuchtstoffröhren warf einen blassen Schein auf ihr Gesicht. Ihr Haar war kurz und zerzaust, und sie hatte eine seltsame Ruhe an sich, etwas in ihrer Bewegung, das beinahe so wirkte, als gehöre sie nicht hierher. Zuerst dachte ich, sie sei eine unserer Patientinnen, vielleicht jemand, der aufgestanden war, ohne Bescheid zu geben. Das passiert öfter, als man denkt. Also rief ich ihr zu: »Ma'am, geht es Ihnen gut?« Meine Stimme war nicht laut, aber deutlich genug, um ihre Aufmerksamkeit zu wecken, dachte ich zumindest. Doch sie reagierte nicht. Sie drehte sich nicht einmal um. Stattdessen ging sie weiter, direkt auf einen der Schockräume zu. Ich dachte, sie ist verwirrt. Ich sprang sofort von meinem Stuhl auf und folgte ihr. Wir hatten schon öfter Patientinnen gehabt, die umherirrten. Meistens war es nur ein kurzer Aussetzer. Ich erreichte die Tür genau in dem Moment, in dem sie im Schockraum verschwand. Ich wollte sie gerade noch einmal ansprechen, als ich erstarrte. Der Raum war leer. Niemand war da. Keine Frau im Kittel, kein Hinweis darauf, dass jemand kürzlich dort gewesen war. Nur die sterilen weißen Wände und das kalte Licht von der Decke. Wir überprüfen die Räume ständig, besonders nach jedem Traumafall. Aber ich stand da, starrte hinein und versuchte zu begreifen, was gerade geschehen war. Vielleicht bin ich müde, sagte ich mir. Vielleicht habe ich es mir nur eingebildet, vielleicht war es ein Lichtspiel. Ich redete mir ein, es sei nur die Erschöpfung gewesen, die mir einen Streich gespielt hatte. Aber dann ging ich aus dem Raum und machte mich auf zur Sicherheitszentrale. Die Aufnahmen der Kameras würden alles klären. Wenn die Frau wirklich durch den Flur gegangen und in den Schockraum gegangen war, würde man sie auf den Monitoren sehen. Also bat ich den Sicherheitsbeamten, sich das Video anzusehen. Wir setzten uns zusammen und starrten auf den Bildschirm. Die Kamera zeigte jeden Zentimeter des Flurs, Türen, die sich öffneten und schlossen, Pflegepersonal und Ärzte in Bewegung, alles in perfektem Detail. Aber da war nichts. Keine Frau im Kittel, kein einziger Schritt. Nichts, was das erklären konnte, was ich mit eigenen Augen gesehen hatte. Mir war unwohl. Ich arbeite schon lange genug in diesem Krankenhaus, um zu wissen, dass Dinge nicht immer einen Sinn ergeben. Besonders nicht in der Notaufnahme. Wir sehen Menschen in ihren schlimmsten Momenten, auf Weisen, die schwer zu begreifen oder zu erklären sind. Aber das hier, das war anders. Es war zu real, zu greifbar. Ich versuchte es herunterzuspielen, dachte, es sei nur ein weiterer seltsamer Moment in meiner langen Laufbahn. Ich hatte schließlich schon viele merkwürdige Dinge gesehen, aber jedes Mal, wenn ich die Augen schloss, sah ich ihr Gesicht. Diesen leeren Blick, die Art, wie sie mit Entschlossenheit, aber ohne jede Wahrnehmung ihrer Umgebung ging. In den folgenden Wochen fragte ich herum. Ich sprach mit anderen Pflegekräften, mit Ärzten, sogar mit dem Reinigungspersonal. Niemand hatte etwas Ungewöhnliches gesehen. Niemand wusste, wer diese Frau gewesen sein könnte oder was in jener Nacht passiert war. Es war, als hätte sie nie existiert. Aber je mehr ich darüber nachdachte, desto klarer wurde mir, sie war keine Patientin. Zumindest nicht im klassischen Sinne. Sie war nicht mit dem Rettungswagen gebracht worden, sie war nicht am Empfang registriert und ihr Kittel entsprach nicht denen, die wir normalerweise in der Notaufnahme verwenden. Es war keiner unserer Standardkittel und er hatte keine aufgenähte Patientenkennung, wie wir es immer machen. Und dann begannen sich die Fragen zu häufen, eine nach der anderen. Wenn sie keine Patientin war, wer war sie dann? Warum habe ich sie gesehen? Warum war sie dort? Und warum war sie allein? Anfangs war es nur ein leiser Gedanke, etwas, das ich ignorieren konnte. Aber je mehr Zeit ich in der Notaufnahme verbrachte, desto mehr spürte ich ihre Präsenz, wie ein unsichtbares Gewicht in der Luft. Und tief in meinem Inneren wusste ich hatte es mir nicht eingebildet. Was ich gesehen hatte, war real. Aber was bedeutete es? Ich habe es nie herausgefunden. Diese Nacht, diese Frau, wer auch immer sie war, sie kam nie zurück. Sie ist nie wieder im Krankenhaus aufgetaucht und niemand erwähnte je etwas, das ihre Abwesenheit erklären konnte. Bis heute weiß ich nicht, was geschehen ist. Ich kann nicht sagen, ob es real war oder nur eine Halluzination meines übermüdeten Geistes. Alles, was ich weiß, ist Folgendes. In der Notaufnahme hat man täglich mit Leben und Tod zu tun. Man sieht Dinge, die sich nicht immer erklären lassen. Aber manchmal, nur manchmal, sieht man etwas, das man nie wieder los wird. Ein kleines Fragment von etwas, das bleibt, selbst wenn alles andere längst vergangen ist. Eines Tages betrat ich den Personalraum und sah Doktor. Ivy dabei zu, wie sie sorgfältig Tabletten aus einem Gefäß in ein anderes umfüllte. Ihre Hände bewegten sich langsam und präzise, als hätte sie das schon 100 Mal gemacht. Zunächst bemerkte sie mich nicht und für einen Moment erstarrte ich, beobachtete sie. Sie war über die Theke gebeugt, blockierte die Sicht mit ihrem Körper, aber ich konnte genug erkennen, um zu wissen, dass die Verpackung nicht der Standard entsprach. Normalerweise kam alles in versiegelten, etikettierten und von der Apotheke registrierten Kartons an. Was sie da tat, passte in kein Protokoll, das ich kannte. Als sie schließlich aufblickte und mich sah, zeigte sie kaum eine Reaktion. Sie lächelte nur und sagte, »Oh, ich mische nur ein paar Vitamine für die Patienten. Für sie ist es einfacher so.« Dann lachte sie leise, als wäre es etwas Belangloses, über das es sich nicht lohnte, zweimal nachzudenken. Ich versuchte es herunterzuspielen, nickte. Vielleicht erwiderte ich sogar das Lächeln, ich erinnere mich nicht mehr genau. Doch in meinem Magen machte sich ein ungutes Gefühl breit. Nicht nur wegen der Art, wie sie sich bewegte, sondern wegen der Schnelligkeit, mit der sie sich rechtfertigte. Und warum heimlich Tabletten mischen? Es gab keinen Grund dafür, schon gar nicht bei Nahrungsergänzungsmitteln. Die Krankenhausrichtlinien waren streng. Medikamente mussten in ihren Originalverpackungen bleiben, ohne Ausnahmen. Alles musste nachvollziehbar, dokumentiert, überprüfbar sein. Und Dr. Ivy wusste das besser als jeder andere. Sie war die Art von Ärztin, die andere an die Regeln erinnerte, die blieb, um Krankenakten durchzugehen. Zu sehen, wie sie eine so grundlegende Regel brach, passte einfach nicht. Am selben Nachmittag kam eine Patientin, eine Frau, die ich sofort wiedererkannte. Älter, schlank, immer freundlich. Sie war schon dreimal zuvor gekommen, jedes Mal mit plötzlichen Blutdruckspitzen und Herzrasen. Ich erinnerte mich, weil sie immer allein kam, immer erschöpft und verängstigt wirkte. Dies war ihr vierter Besuch innerhalb von 2 Monaten. Es ging ihr nicht besser. Sie steckte in einem Kreislauf scheinbar grundloser Symptome. Ihre Untersuchungen zwischen den Episoden waren normal. Keine strukturellen Schäden, keine offensichtliche Erkrankung, nur plötzliche Anfälle, gefolgt von noch mehr Tabletten. Dr. Ivy nahm sich sofort ihrer an, führte sie ins Behandlungszimmer und rief mich nach etwa 20 Minuten zur Assistenz. Ich blieb in einer Ecke, überprüfte ihre Vitalzeichen, während Dr. Ivy ein Rezept ausstellte. Ich warf einen Blick auf die Akte. Es waren keine echten Medikamente, nur wieder diese Vitamine, die sie angeblich der Einfachheit halber mischte. Sie übergab der Frau ein kleines, weißes, unmarkiertes Fläschchen und sagte: »Das wird helfen, die Dinge zu stabilisieren. Nehmen Sie 2 täglich und nächste Woche sehen wir weiter.« Die Frau wirkte erleichtert, nickte und umklammerte das Fläschchen, als wäre es ihr Rettungsanker. Als wir sie hinaus begleiteten, fragte ich Doktor: »Ivy, was ist in diesen Vitaminen? Diese Art von Verpackung kenne ich nicht.« Sie zögerte, ihre Augen wichen für eine halbe Sekunde aus, dann sagte sie: »Nur eine Mischung aus Magnesium und einigen pflanzlichen Ergänzungsmitteln. Gut fürs Herz.« Ihre Stimme klang seltsam, zu beiläufig, als wich sie mir aus. Ich drängte nicht weiter, aber ich konnte nicht aufhören, darüber nachzudenken. Warum keine Standardergänzungsmittel aus der Krankenhausapotheke? Alles daran fühlte sich falsch an. Ich begann, die anderen Patienten genauer zu beobachten, besonders die, denen Dr. Ivy dieselben Vitamine verschrieb. Bald erkannte ich das Muster. Jeder kam nach 1 oder 2 Wochen zurück schlimmer als zuvor. Einige mit Atemnot, andere kaum gehfähig, manche mit extrem hohem Blutdruck oder unregelmäßigem Herzschlag. Nie tödlich, aber immer an der Grenze. Gerade krank genug, um Notfallbehandlung zu brauchen. Und jedes Mal war Dr. Ivy da. Sie griff ein, bewältigte die Krise, passte die Medikation an und plötzlich war sie die Heldin. Die Patienten vertrauten ihr danach noch mehr, nannten sie wundersam, dankten ihr für ihre Rettung. Ich begann, den Patienten diskret Fragen zu stellen, nur im Gespräch, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Wann genau traten die Symptome wieder auf? Die meisten antworteten mit Sätzen wie: »Ein paar Tage nach Beginn der neuen Tabletten« oder »etwa 1 Woche nach den neuen Vitaminen«. Es war zu auffällig, um es zu ignorieren. Es ergab keinen Sinn, dass all diese Menschen sich verschlechterten, kurz nachdem sie etwas einnahmen, das ihnen angeblich helfen sollte. Eines Abends erwähnte ich es beiläufig einem Kollegen während der Schicht. »Hey, ist dir aufgefallen, wie viele von Dr. Ivys Patienten zurückkommen, kurz nachdem sie diese Vitamine nehmen?« Er lachte und sagte, ich übertriebe. »Komm schon, sie ist seit Jahren hier. Vertrauenswürdig. Sie kriegt einfach die schwierigen Fälle.« Niemand wollte sie in Frage stellen. Sie hatte einen untadeligen Ruf, als könne sich niemand vorstellen, dass sie etwas Falsches tat. Da wurde mir klar, dass ich allein handeln musste, ohne Hilfe, ohne Rückendeckung. 1 Woche später bot sich die Gelegenheit. Eine von Dr. Ivys Stammpatientinnen, eine Mit-40erin, die schon mehrfach gekommen war, bat mich, ihr das neue Fläschchen Vitamine zu bringen, das Dr. Ivy für sie bereitgelegt hatte. Ich sagte: »Klar«, nahm das Fläschchen von der Schwesternstation, aber bevor ich es ihr gab, behielt ich ein paar Tabletten zurück. Ich kannte ein paar Leute im Labor, die mir einen Gefallen schuldeten. In dieser Nacht brachte ich die Tabletten zu ihnen und bat um eine schnelle Analyse, nur aus Neugier. Als ich die Ergebnisse bekam, stockte mir der Atem. Die Tabletten waren keine harmlosen Nahrungsergänzungsmittel. Sie enthielten eine Substanz, die dafür bekannt war, den Herzschlag zu beschleunigen und den Blutdruck zu erhöhen. Nichts Tödliches in kleinen Dosen, aber genug, um genau die Symptome auszulösen, unter denen ihre Patienten litten. Genug, um sie zurückkommen zu lassen, verzweifelt nach Behandlung. Ich konnte es nicht länger ignorieren. Dr. Ivy machte ihre Patienten krank, um dann einzugreifen und sie zu heilen. Das ließ sie kompetent, sogar heldenhaft wirken, und die Patienten vertrauten ihr mit jeder Krise mehr. Ich hatte Angst. Angst, jemanden anzuzeigen, der so viel Einfluss hatte. Jemanden, den alle liebten und respektierten. Aber ich wusste, ich konnte nicht schweigen. In den folgenden Tagen sammelte ich still Beweise. Ich kopierte Krankenakten, besonders die der Patienten, die die Tabletten genommen hatten, notierte Symptome, Zeitabläufe und Dosierungen. Ich bewahrte die Laborergebnisse auf, versah alles mit Datum und Namen. Ich sprach mit niemandem, deutete nicht einmal an, was ich tat. Ich arbeitete einfach weiter, sammelte Beweis um Beweis. Als ich genug hatte, ging ich direkt zum Krankenhausdirektor. Ich legte alles dar. Die Laboranalyse, die Krankenakten, die Tabletten. Ich wusste nicht, was passieren würde, aber ich war sicher, dass sie es nicht ignorieren konnten. Und das taten sie nicht. Noch in derselben Woche leitete das Krankenhaus eine Überprüfung ein. Sie kontrollierten den Apothekenbestand, die Patientenakten und Doktor. Ivy wurde zu einem privaten Gespräch gebeten. Ich war nicht im Raum, aber das Gerücht verbreitete sich schnell. Sie leugnete nicht lange. Angesichts der Beweise brach sie zusammen. Sie sagte, sie wollte ihre Patienten nicht verlieren, wenn sie krank blieben, kämen sie immer wieder zu ihr. Ein gesunder Patient geht, sagte sie, aber ein Kranker braucht dich. So sagte sie es, kalt, als wäre es nur ein Geschäftsmodell. Noch am selben Tag wurde sie aus der Abteilung entfernt. Ihre Zulassung wurde suspendiert, Untersuchungen eingeleitet und rechtliche Schritte folgten umgehend. Die Patienten waren wütend. Einige konnten es nicht glauben, hielten es für einen Fehler. Andere fühlten sich betrogen, als sie realisierten, dass sie vergiftet worden waren, nur damit sie weiterhin behandelt werden mussten. Für mich war es nicht leicht. Sie anzuzeigen sorgte dafür, dass mich viele anders ansahen. Einige Kollegen mieden mich, wollten nicht involviert sein. Aber ich dachte weiter an die Patienten. Zumindest würde jetzt niemand mehr so leiden müssen. Es war vorbei. Ich begann als Assistent von Dr. Jared Sloan zu arbeiten, einem Chirurgen in einem der großen medizinischen Zentren der Region. Es war die Art von Ort, zu dem Menschen aus allen Ecken des Landkreises kamen, in Pickups und Limousinen. Einige reisten mehr als 2 Stunden, nur um dort behandelt zu werden. Von meinem ersten Tag an beeindruckte mich Sloans Selbstsicherheit. Er zögerte nie, Operationen zu übernehmen, die andere ablehnten. Wenn ein Fall aussichtslos oder zu kompliziert schien, war er oft der Erste, der sagte: „Ich werde alles tun, um sie zu retten." Diese Einstellung ließ mich ihn respektieren. Für mich waren Männer wie er die wahren Helden, nicht Schauspieler oder Sportler, sondern Ärzte, die dem Tod jeden Tag ins Auge sahen und trotzdem mit erhobenem Kopf den Operationssaal betraten. Der OP, in dem wir arbeiteten, war mit modernster Ausrüstung ausgestattet. Hochwertige Monitore, Roboterarme, Präzisionsinstrumente, alles, was man sich vorstellen konnte. Die Patienten kamen verängstigt herein, aber wenn Dr. Sloan mit ihnen sprach, entspannten sie sich. Sie sahen ihn mit Hoffnung an, als glaubten sie, er könne sie wirklich aus der Misere befreien, in die ihr Körper geraten war. Und fairerweise gelang ihm das oft. Ich sah ihn Eingriffe durchführen, von denen ich nur in Lehrbüchern gelesen hatte. Dinge, die Präzision und Nerven aus Stahl erforderten. Und häufiger, als ich erwartet hatte, überlebten die Patienten. Nicht immer, natürlich, aber oft genug, dass die Leute begannen, ihn als den Besten der Region zu bezeichnen. Eine Sache, die mir von Anfang an auffiel, war, dass er Protokolle nicht immer genau befolgte. Er veränderte Dinge, ließ Schritte aus, modifizierte Abläufe, und niemand schien ihn zu hinterfragen. Er war so angesehen, dass die Leute ihm vertrauten. Und in so einer Umgebung ist es leicht, mitgerissen zu werden. Ich tat es. Ich dachte nicht zweimal darüber nach. Ich sagte mir, er habe Erfahrung, die ich nicht hatte, dass er etwas sah, was ich nicht erkennen konnte. Doch mit der Zeit begannen einige seiner Methoden seltsam zu wirken. Zuerst waren es kleine Details. Er änderte den Operationsplan kurz vor Beginn. Einmal griff er zu Instrumenten, die normalerweise nicht für diesen Eingriff verwendet wurden, und sagte: "Mal sehen, ob uns das besseren Zugang verschafft." Ein anderes Mal, kurz vor dem ersten Schnitt, hielt er inne und meinte: "Versuchen wir das spezielle Nahtmaterial. Vielleicht spart uns das Zeit beim Schließen." Ich erinnere mich, wie die Krankenschwestern sich verwirrt ansahen, aber niemand sagte etwas. Niemand widersprach jemals. Er war die Autorität im Raum, und wenn er sprach, hörten die Leute zu. Die Art, wie er über Operationen sprach, war, als würde er etwas jagen. Er beschrieb das Gefühl des Operierens wie eine Art Extremsport. "Spürst du diesen Puls, diese Spannung? Hier entscheidet sich alles", sagte er, als wollte er das Team motivieren. Zuerst dachte ich, es sei nur seine Art, die Konzentration aufrechtzuerhalten, aber nach einer Weile hatte ich das Gefühl, er suchte diesen Adrenalinkick, als sei das Risiko das eigentliche Ziel. Zweimal überlebten die Patienten nicht. Sie starben an Komplikationen, und in beiden Fällen war es nach einer seiner letzten Änderungen passiert. Ich wusste nicht, was ich denken sollte. Offiziell wurde ihm keine Schuld gegeben. Komplikationen passieren, besonders bei schwierigen Eingriffen. Aber ich konnte den Gedanken nicht loswerden, dass sie vielleicht eine bessere Chance gehabt hätten, wenn er sich an die Standardmethode gehalten hätte. Die Krankenhausleitung begann, uns genauer zu beobachten. Ich spürte es. Die Leute sahen zu, ohne etwas zu sagen, aber sie beobachteten. Trotzdem machte Sloan weiter. Einmal, nach einem dieser Fälle, sagte er zu mir: "Man kommt nicht voran, ohne Risiken einzugehen. Wenn wir immer nur auf Nummer sicher gehen, stagnieren wir." Ich antwortete nicht. Ich nickte nur. Aber in meinem Kopf war ich mir nicht mehr so sicher. Ich begann mich zu fragen, ob die Risiken es wirklich wert waren oder ob er nur mit Menschenleben spielte, weil er es konnte. Die Situation eskalierte, als ein dritter Patient in diesem Monat nach Sloans OP auf die Intensivstation verlegt wurde und sich nie erholte. Das Krankenhaus leitete eine interne Untersuchung ein. Plötzlich überprüften alle seine OP-Berichte, durchsuchten jede Eintragung. Es dauerte nicht lange, bis sie etwas Ernstes fanden. Sloan hatte die Patienten nicht über seine unkonventionellen Methoden informiert. Ja, sie hatten Einverständniserklärungen für komplexe Eingriffe unterschrieben, aber nicht für experimentelle Techniken. Das überschritt eine Grenze. Danach veränderte sich die Stimmung in der Abteilung. Die Leute behandelten ihn nicht mehr wie einen unantastbaren Experten. Gespräche verstummten, wenn er einen Raum betrat. Und ich bemerkte etwas anderes. Seine Art, sich durch das Krankenhaus zu bewegen, wirkte plötzlich seltsam. Er ging durch die Gänge mit leerem Blick, als sähe er nichts wirklich, als wartete er nur darauf, dass der nächste schwierige Fall auf seinem Tisch landete. Eines Tages hörte ich ihn im Pausenraum mit einem anderen Chirurgen sprechen. Sein Ton war kühl, aber die Worte brannten sich in mein Gedächtnis. "Ich fühle mich nur lebendig, wenn das Ergebnis ungewiss ist. Es ist, als würde man eine Münze werfen." In diesem Moment erstarrte ich. Ich begriff, dass er nicht so über Patienten dachte, wie wir es sollten. Für ihn waren ihre Leben Teil eines Spiels, bei dem der Einsatz ihn am Laufen hielt. Das konnte ich nicht ignorieren. Ein paar Tage später bat ich um ein privates Gespräch mit ihm. Ich versuchte, respektvoll zu bleiben, aber ich musste wissen, warum er weiterhin Standardverfahren ignorierte. Er leugnete es nicht einmal. Stattdessen sagte er mir, Routine-OPs langweilten ihn. Er fühle nichts mehr dabei. Nur Hochrisikoeingriffe gaben ihm Energie, ein Gefühl von Bedeutung. Er sprach darüber mit Begeisterung, wie ein Kind, das gerade eine neue Attraktion entdeckt hat. Ich erinnerte ihn daran, dass die Patienten nichts von den Risiken wussten, die er für sie einging, dass sie keine Ahnung hatten, welcher Gefahr er sie aussetzte. Er winkte ab und sagte: "Wenn es funktioniert, gewinnen alle. Wenn nicht, ist das halt so." Da verstand ich es wirklich. Hinter all dieser Selbstsicherheit und Fähigkeit steckte jemand, der aus purer Adrenalinlust mit Leben spielte. Das Prüfungsteam kam zurück, diesmal verlangte es sämtliche Dokumentation über seine speziellen Techniken. Jede Abweichung vom Protokoll, Jeder Fall, in dem er vom Standard abgewichen war, alles musste gerechtfertigt werden. Ich hatte keine Wahl, als ehrlich zu sein. Ich beantwortete jede Frage und es wurde klar, dass jede fragwürdige Entscheidung von ihm ausging. Ich hatte nur seine Anweisungen befolgt und jetzt fühlte ich mich, als wäre ich unwissentlich Teil von etwas Gefährlichem geworden. Als die Untersuchung abgeschlossen war, waren die Ergebnisse nicht zu übersehen. Das Krankenhaus traf eine Entscheidung. Sloan wurde von chirurgischen Tätigkeiten suspendiert, bis zur weiteren Überprüfung. Sie verlangten eine offizielle Stellungnahme von ihm und während dieser Sitzung vor dem Gremium gestand er offen ein. Er gab zu, süchtig nach dem Gefühl geworden zu sein, nicht zu wissen, wie etwas enden würde. »Ich liebe den Kampf um Leben und Tod«, sagte er. »Ich will an der Grenze spielen.« Die Leute waren fassungslos. Dieselben Kollegen, die ihn bewundert hatten, die sein Talent respektierten, wussten nicht, was sie sagen sollten. Wir alle dachten, er sei von dem Wunsch getrieben, zu helfen, Leben zu retten. Doch jetzt sahen wir, dass es um etwas anderes ging. Einige seiner ehemaligen Patienten, die überlebt hatten, sprangen für ihn ein und sagten, er habe ihnen eine zweite Chance gegeben. Doch für die Angehörigen der Verstorbenen zählte das nicht. Für sie war es schlicht Verrat. Ich konnte nicht weiter unter demselben Dach arbeiten. Ich beantragte eine Versetzung in eine andere Abteilung. Ich ertrug es nicht, in der Nähe von jemandem zu sein, der menschliches Leben wie ein Hochrisikospiel behandelte. Ein paar Wochen später verließ Sloan die Stadt. Gerüchte besagten, er versuche in einem anderen Bundesstaat eine neue Zulassung zu bekommen, noch einmal von vorne anzufangen. Ich hoffe nur, dass ihn jemand ernst genug nimmt, um zu verhindern, dass so etwas wieder passiert. Ich hoffe, die Leute erinnern sich an das, was hier geschah, und dass es verhindert, dass ein weiterer Patient zur Spielmasse für jemandes Obsession nach dem Kick des Ungewissen wird. Das erste Mal, dass ich bemerkte, dass etwas nicht stimmte, war, als ein Patient, der am Tag zuvor noch stabil und guter Dinge gewesen war, am nächsten Morgen plötzlich nicht mehr da war. Und es war nicht nur einer. Innerhalb weniger Tage starben drei Patienten, von denen erwartet worden war, dass sie noch mindestens ein paar Wochen leben würden, still, ohne vorherige alarmierende Symptome. Ich redete mir ein, dass es in der Palliativmedizin vielleicht einfach so ist. Unvorhersehbar. Doch nach dem dritten Fall begann ich Dinge zu bemerken, die nicht zusammenpassten. Als ich im Palliativzentrum anfing, erwartete ich nichts Ungewöhnliches. Den Job hatte ich durch die Empfehlung eines Freundes bekommen und die Atmosphäre war ruhig, fast friedlich. Es gab keine Hektik, keine Schreie in den Gängen, kein Chaos. Es fühlte sich gelassen an, als hätte jeder in diesem Ort seine Aufgabe akzeptiert. Menschen zu helfen, ihre letzten Tage in Würde zu verbringen. Das Personal war freundlich und die Vorgesetzten schienen von meiner Erfahrung beeindruckt. Die Leute grüßten mich mit Nicken und leisen Lächeln. Einige der erfahreneren Krankenschwestern luden mich sogar nach Nachtschichten in ein Café ein, das die ganze Nacht geöffnet hatte. Jeden Morgen zog ich meine weiße Uniform an, überprüfte die Zuteilungsliste und ging die Zimmer ab. Die Patienten baten oft um kleine Dinge. Ein weicheres Kissen, vielleicht etwas Saft. Es war kein körperlich anstrengender Job, aber er verlangte eine gewisse emotionale Belastbarkeit. Trotzdem mochte ich die Routine. Es lag etwas Beruhigendes darin. Dr. Mark fiel sofort auf. Er hatte eine ruhige Ausstrahlung, bewegte sich langsam und sprach leise, als wollte er die Luft nicht stören. Die Patienten wirkten in seiner Gegenwart entspannt. Er zeigte nie Frustration, hatte immer Zeit, etwas zu erklären oder zuzuhören. Die Leute respektierten ihn, bewunderten ihn sogar. Er war nicht auffällig oder übertrieben freundlich, einfach beständig. Ich erinnerte mich daran, wie ich dachte, wenn ich selbst in einem dieser Betten läge, würde ich jemanden wie ihn an meiner Seite wollen. In den ersten Wochen bemerkte ich nichts Seltsames. Alles lief reibungslos. Die Aufgaben waren klar, die Medikamente Standard und niemand schien unzufrieden. Doch dann häuften sich die Todesfälle. Zuerst schob ich es auf Zufall. Schließlich waren es schwer kranke Menschen. Niemand erwartete, dass sie sich erholen würden. Doch der Zeitpunkt begann mich zu beunruhigen. Ein Mann, Herr L., hatte 2 Tage vor seinem Tod noch mit seiner Tochter gesessen und geplaudert. Eine andere, Frau K., hatte in der Nacht zuvor darum gebeten, ihre Lieblingsmusik zu hören, bevor sie am nächsten Morgen bewusstlos aufgefunden wurde. Nach dem dritten unerwarteten Tod hielt mich ein Patient während der Visite auf. Er wirkte müde, aber nicht schlechter als sonst. Er nahm meine Hand und sagte: »Bitte keine zusätzlichen Spritzen, nur das Nötigste, ja?« Ich überprüfte seine Akte. Die Anordnungen waren alle standardmäßig. Schmerzmittel, nichts weiter. Ich fragte, ob ihm jemand etwas Ungewöhnliches angeboten habe. Er schüttelte nur den Kopf und sagte: »Ich will einfach vorsichtig sein.« Danach begann ich genauer hinzusehen. Nicht nur in den Akten, sondern auch darauf, wie oft Dr. Mark bestimmte Zimmer betrat. Er war methodisch, nahm sich immer Zeit, doch mir fiel auf, dass er manchmal zweimal in derselben Schicht dasselbe Zimmer aufsuchte, selbst wenn sich der Zustand des Patienten nicht verändert hatte. Ich dachte, vielleicht war er einfach gründlich, aber etwas daran begann sich zu gezielt anzufühlen. Ich versuchte, mit einer Krankenschwester, der ich vertraute, zu sprechen, jemand, mit der ich nach Schichten Tee getrunken hatte. Ich erwähnte die plötzlichen Todesfälle, möglichst beiläufig, doch sie sah mich nur an, als würde ich übertreiben. »Du wirst dich daran gewöhnen«, sagte sie. »Doktor!« Mark weiß, was er tut. Er ist sanft. Er sorgt dafür, dass sie es bequem haben. Eine andere Schwester nannte ihn einen Engel. Alle schienen überzeugt, dass er nur mitfühlend war. Niemand wollte etwas anderes hören. Ich wollte niemanden beschuldigen, schon gar nicht jemanden mit seinem Ruf. Doch nachts konnte ich nicht aufhören, an die Bitte dieses Patienten zu denken, an den Zeitpunkt dieser Todesfälle und daran, wie ruhig Dr. Mark immer wirkte, egal was passierte. Ich redete mir ein, dass ich vielleicht nur müde war oder der Stress mir zusetzte. Doch das Gefühl, dass etwas nicht stimmte, ließ mich nicht los. Ich begann, Notizen zu machen. Nichts Formelles, nur kleine Details. Ich verglich, was in den Anordnungen stand, mit dem, was tatsächlich getan wurde. Wer welches Zimmer betrat und zu welcher Zeit. Ich war mir nicht einmal sicher, wonach ich suchte. Doch ich beobachtete weiter, in der Hoffnung, etwas zu finden, das dieses Unbehagen erklären würde. Eines Nachts, während einer späten Schicht, sah ich, wie Dr. Mark ein Zimmer betrat, in dem der Patient laut Akte keine starken Schmerzmittel benötigte. Sein Zustand war stabil. Er hatte keine größeren Beschwerden geäußert. Die Tür war nicht ganz geschlossen, nur angelehnt, und als ich vorbeiging, spähte ich hinein. Da sah ich es. Er spritzte etwas in den Tropf des Patienten. Es war nicht vorgesehen, es gab keine Anordnung für zusätzliche Sedierung oder Notfallmedikamente. Ich blieb im Flur stehen, die Brust wie zugeschnürt. Ich wusste nicht genau, was ich da sah, aber es war nicht Routine. Ich stand da, unschlüssig, was ich tun sollte. Wenn ich ihn konfrontierte und Unrecht hatte, würde ich paranoid wirken oder schlimmer, meinen Job riskieren. Doch ich konnte es auch nicht ignorieren. Ich notierte die Uhrzeit und den Namen des Patienten. Am nächsten Morgen überprüfte ich den Mann. In der Nacht zuvor war er bei klarem Bewusstsein gewesen, hatte sich unterhalten können. Jetzt konnte er kaum sprechen. Seine Atmung war flach, seine Augen unfokussiert. Als seine Familie kam, hieß es, es sei ein plötzlicher Verfall. Manchmal gebe der Körper einfach auf. Ich wusste, dass das stimmen konnte, doch die Laborergebnisse vom Vortag zeigten nichts Ernstes. Keine Warnsignale, keine Infektion, keine Anzeichen für Organversagen. Ich ging zurück zu den Aufzeichnungen. Nichts deutete darauf hin, dass ihm starke Beruhigungsmittel verabreicht worden wären. Und doch hatte er etwas bekommen. Ich konnte nicht länger so tun, als wäre das alles nur in meinem Kopf. Ich sah mir die Medikamente genauer an, die Dr. Mark unter palliativen Notfallmaßnahmen verordnet hatte. Ich fand den Eintrag zur Spritze von letzter Nacht. Es war als Morphin vermerkt, eine extrem hohe Dosis, wie sie normalerweise nur in den letzten Stunden gegeben wird, wenn alles andere versagt. Ich stand da, hielt das Blatt Papier in der Hand und mir wurde klar, jemand hatte eine Entscheidung getroffen. Keine medizinische Entscheidung, sondern eine endgültige. In dieser Nacht konnte ich nicht schlafen. Am nächsten Tag begann ich, die Aufzeichnungen des letzten Monats durchzugehen. Ich verglich die Dosierungen, Schichtzeiten und Todeszeitpunkte. Ich setzte die Namen der verstorbenen Patienten mit denen in Verbindung, die diese außergewöhnlichen Behandlungen erhalten hatten. Es gab ein Muster. Jeder von ihnen hatte ungewöhnlich hohe Dosen Morphin oder andere Beruhigungsmittel kurz vor dem Tod erhalten, meist ohne klare Begründung. Ich dachte daran, zur Polizei zu gehen, doch ich wusste, ich brauchte handfeste Beweise, nicht nur Verdachtsmomente oder Papiere. Etwas Unbestreitbares. Also traf ich eine Entscheidung, die mich bis heute beschäftigt. Ich besorgte eine kleine Kamera und ein Aufnahmegerät. Es war nicht erlaubt, und wenn es jemand herausfand, würde ich meinen Job verlieren. Doch mir fiel keine andere Möglichkeit ein. Ich versteckte die Kamera so, dass sie den Flur und teilweise eines der Zimmer einfing. Das Aufnahmegerät trug ich in der Tasche während der Schichten. Ein paar Nächte später bekam ich, wonach ich suchte. Dr. Mark betrat ein Zimmer außerhalb der üblichen Zeiten, lange nachdem der Patient seine Medikamente erhalten hatte. Ich hörte es vom Flur aus. Er flüsterte, sagte dem Patienten, alles würde gut werden, dass er ihm helfe. Dann das unverwechselbare Geräusch einer Spritze. Einige Minuten später begannen die Vitalzeichen des Patienten zu sinken. Ich dokumentierte alles, die Uhrzeit, die Zimmernummer. Dann sicherte ich die Aufnahmen. Am nächsten Morgen übergab ich sie der Klinikleitung. Sie hörten zu, sahen sich das Material an und ihre Gesichter veränderten sich. Eine interne Untersuchung begann sofort. Es dauerte nicht lange, bis sie herausfanden, dass Dr. Mark nicht autorisierte Dosen an Patienten verabreicht hatte, von denen er glaubte, sie litten zu sehr. Es gab keine Anfragen, keine unterschriebenen Genehmigungen, keine Absprachen mit den Familien. Nur sein Urteil. Als die Wahrheit ans Licht kam, verbreitete sie sich schnell. Die Klinik versuchte zunächst, es geheim zu halten, doch die Familien verlangten Antworten. Er leugnete nicht, was er getan hatte. Er sagte, es sei Barmherzigkeit, er könne ihr Leiden nicht mit ansehen. Doch nicht ein einziger Mensch hatte ihn darum gebeten, einzugreifen. Niemand hatte um Sterbehilfe gebeten. Es gab keine legalen Dokumente für solche Entscheidungen. Der Gerichtssaal war voll, als sein Fall verhandelt wurde. Angehörige weinten. Einige saßen nur still da und starrten auf den Boden. Er stand da, so ruhig wie immer, und sagte, er habe aus Mitgefühl gehandelt, es sei zu schwer gewesen zuzusehen, wie die Menschen langsam vergingen. Doch diese Entscheidung lag nicht bei ihm. Er wurde noch vor dem endgültigen Urteil suspendiert. Doch zu diesem Zeitpunkt war es mir egal. Ich hatte bereits gekündigt. Ich konnte nicht weiter in diesem Gebäude arbeiten, durch diese Gänge gehen, in diesen Zimmern stehen, in denen ich zu viel gesehen hatte. Das Gebäude fühlte sich jetzt anders an. Kalt, hohl. Jede Ecke erinnerte mich daran, wie knapp ich daran vorbeigeschrammt war, nichts zu bemerken. Einen Monat später begann ich einen neuen Job. Weit weg, in einer kleineren Einrichtung mit weniger Patienten. Doch ich werde immer noch misstrauisch, wenn ein Arzt nachts zu lange in einem Zimmer bleibt. Oft denke ich an diese Nachtschichten zurück und frage mich, ob ich es früher hätte bemerken können. Vielleicht, wenn ich aufmerksamer gewesen wäre. Wenn ich härtere Fragen gestellt hätte, wären einige dieser Menschen noch am Leben. Ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Alles, was ich tun kann, ist, diese Geschichte zu erzählen, damit andere wissen, dass sie nicht davon ausgehen sollten, Freundlichkeit bedeutet Sicherheit. Manchmal sind die gefährlichsten Menschen die, die glauben zu wissen, was für alle anderen das Beste ist. Als ich mein Praktikum im Labor der städtischen Leichenhalle begann, war ich wirklich aufgeregt, die Gelegenheit zu haben, von einem echten Profi zu lernen. Dr. Walter war in der Stadt als der Beste in seinem Fach bekannt. Jemand, der jedes kleine Detail über Gewebeanalyse, seltene Einbalsamierungstechniken und alles andere kannte. Am ersten Tag gab er mir eine kurze Tour durch die verschiedenen Räume, Probenlager, Archivbereiche und so weiter. Und er hörte nicht auf zu betonen, wie wichtig es sei, die Verstorbenen zu respektieren. Er erzählte mir, wie sehr er es schätzte, den Studierenden echte praktische Erfahrung zu vermitteln. Und alles wirkte sehr ernst, sehr professionell. Ich bat ihn um Rat für meine Zukunft in der Pathologie, und er schien wirklich interessiert. Ein paar Mal blieb er sogar extra lange mit mir, holte alte Fälle hervor, um sie zu besprechen. Er sprach über komplexe Autopsien, die andere nicht lösen konnten, bei denen er aber irgendwie immer eine Antwort fand. Ich begann, ihn als eine Art Mentor zu sehen, vielleicht sogar als Helden. Sein Name stand praktisch für gute Arbeit und Vertrauen in unserer Stadt. Die Leute respektierten ihn und ich konnte verstehen, warum. In den folgenden Wochen behielt er diese hilfsbereite Art bei. Wir arbeiteten lange und plötzlich holte er Fälle aus seiner Vergangenheit hervor, zeigte mir die Techniken, die er anwandte, was er suchte und andere übersahen. Manchmal blieb er an meinem Schreibtisch stehen und ließ Artikel oder Bücher da, von denen er dachte, sie könnten mir nützen. Ich schätzte das. Die ganze Arbeit fühlte sich wie eine einmalige Gelegenheit an. Noch nie hatte ich Zugang zu diesem Wissenslevel gehabt und er machte immer klar, dass ich willkommen war, Fragen zu stellen und mich an allem zu beteiligen. Es gab die ständige Erinnerung, dass er Professionalität und Sorgfalt schätzte und ich versuchte, dem gerecht zu werden. Ich war vorsichtig, respektvoll und folgte seinem Beispiel. Es war schwer, nicht beeindruckt zu sein, wie gut alles unter seiner Leitung zu funktionieren schien. Doch nach einer Zeit begannen mich kleine Dinge zu stören. Kleinere Unstimmigkeiten in den Unterlagen, besonders bei den Aufzeichnungen über die Körperannahme. Ich bemerkte ein paar Einträge, die besagten, die Familien hätten der Freigabe oder Untersuchung der Körper voll zugestimmt. Doch ich hatte nie Angehörige dafür kommen sehen. Normalerweise gab es einen Prozess. Leute kamen, unterschrieben Dokumente, sprachen mit dem Personal. Das gehörte zur Routine. Doch in diesen Fällen gab es Namen und Unterschriften, aber niemand hatte die Angehörigen tatsächlich gesehen. Zuerst dachte ich, vielleicht hatte ich sie übersehen oder sie kamen, als ich nicht da war. Ich wollte keine voreiligen Schlüsse ziehen. Doch dann begann ich mehr auf den Parkplatz zu achten, besonders während der Nachtschichten. Ein paar Mal sah ich unbekannte Autos seitlich am Gebäude parken, nicht mal in der Nähe des Haupteingangs. Dr. Walter ging persönlich hinaus, um sie zu empfangen, ohne anderes Personal, ohne Einträge im Logbuch, ohne Dokumentation. Nur er, der kurz mit dem Fahrer sprach, und dann fuhren sie weg. Eines Nachts sah ich zufällig, wie ein Mann etwas, das wie eine medizinische Kühlbox aussah, zur Seitentür trug, zusammen mit Dr. Walter. Es war spät. Die Flurbeleuchtung gedimmt, sodass ich sein Gesicht oder den Inhalt nicht genau erkennen konnte. Doch es war seltsam. Alles daran fühlte sich falsch an. Am nächsten Tag fragte ich beiläufig nach diesen Treffen außerhalb der Arbeitszeit, um nicht verdächtig zu wirken, nur neugierig. Er lächelte, ganz entspannt, und sagte, er halte manchmal private Schulungen für freiwillige Teilnehmer ab. Es seien Leute, die sich für medizinische Arbeit interessierten, aber nicht in offiziellen Programmen sein, deshalb vermied man Formalitäten. Weniger Papierkram, mehr lernen, scherzte er. Doch es überzeugte mich nicht. Solche Workshops mussten normalerweise über die Universität oder eine Institution laufen, besonders wenn sie menschliche Überreste betrafen. Es gab aus gutem Grund Verfahren, doch er tat, als wäre es keine große Sache. Ich drängte nicht weiter. Ich war der Neue und wollte nicht den Eindruck erwecken, ihn zu beschuldigen. Er hatte einen Ruf, ich nicht. Es wäre einfach gewesen, mich aus dem Programm zu werfen, weil ich zu viele Fragen stellte. Doch ich konnte nicht aufhören, an diese Autos zu denken, an diese undokumentierten Vorgänge. Etwas passte nicht. Also begann ich, die Annahmeprotokolle genauer zu prüfen, nicht nur zu überfliegen, sondern Daten zu vergleichen, Namen abzugleichen, nach Mustern zu suchen. Ich wollte sehen, ob sich Namen wiederholten oder ob bestimmte Daten mehrere Einträge ohne Familienunterschriften hatten. Es war mühsam, aber ich spürte, da musste etwas sein. Schließlich fand ich einen Bericht, bei dem der Name des Verstorbenen mit einem Vermerk versehen war. Zu Lehrzwecken, mit Einverständnis der Familie. Doch es gab keine unterschriebene Einwilligung. Keine Kopie eines Ausweises, nichts als Beleg. Vielleicht nur ein Versehen, dachte ich, also suchte ich die Originalakten. Nichts. Die Fallmappe war unvollständig, ohne Unterschriften, ohne rechtliche Formulare. Ich wählte einige ähnliche Berichte und merkte, dass alle exakt gleich aufgebaut waren. Dieselben Formulierungen, derselbe Stempel, dieselbe fehlende Dokumentation. Als wären es Vorlagen, nur mit verschiedenen Namen ausgefüllt. Eines Nachts hörte ich, Dr. Walter würde wieder länger bleiben für einen seiner privaten Kurse. Also beschloss ich auch zu bleiben, unter dem Vorwand, Extraarbeit zu erledigen. Ich wartete, bis es still war und er im Sektionssaal. Aus früheren Erfahrungen wusste ich, dass er den Innenflur nachts nicht abschloss. Also bewegte ich mich langsam den Gang entlang, blieb nahe der Glastür zum Saal stehen, das Licht brannte innen. Ich duckte mich, blieb seitlich und spähte durch den Türspalt. Drinnen sah ich eine Gruppe Unbekannter, alle in sauberen weißen Kitteln. Sie standen um einen der Metalltische, auf dem ein Körper lag. Dr. Walter sprach laut, zeigte auf verschiedene Körperteile, er beschrieb Leberveränderungen, Herzgewebe. Die Gruppe nickte, einige machten Notizen oder filmten mit ihren Handys. Es fühlte sich nicht wie eine offizielle Lehrveranstaltung an, eher wie eine private Vorführung. Ohne Aufzeichnungen, ohne Sicherheitsvorkehrungen, ohne Genehmigung. Einfach irgendwelche Leute mit Frontsitz bei einer Live-Autopsie. Die Luft war schwer. Mir wurde klar, das war nicht nur ein Regelverstoß. Es war komplett illegal. Diese Leute waren keine Studenten, keine Ärzte. Sie hatten hier nichts zu suchen. Ich brauchte Beweise, etwas Handfestes, nicht nur meine Aussage. Ich holte mein Handy, deaktivierte den Blitz und filmte durch den schmalen Türspalt. Vorsichtig, leise. Einige Minuten lang hielt ich fest, die Gesichter der Anwesenden, den Körper auf dem Tisch, Dr. Walter in Aktion. Irgendwann lachte er und sagte etwas wie, »So etwas praktisch zu sehen, kriegen Sie nirgendwo sonst. Wir haben Glück, dass dieser noch frisch ist.« Sein Ton war nicht beiläufig. Er prahlte, als wäre er stolz auf dieses Exklusivangebot. Ich hörte auf zu filmen, als sie Details der Sektion diskutierten. Ich wollte nicht riskieren, entdeckt zu werden. Die Aufnahmen mussten reichen. Am nächsten Morgen ging ich direkt zum Laborleiter. Ich wusste nicht, was passieren würde, zeigte ihm aber das Video. Er sah es schweigend, die Augen auf den Bildschirm geheftet. Dann sagte er nur, »Bleib hier.« Er verließ den Raum, kam mit zwei weiteren leitenden Angestellten zurück. Wir saßen zusammen und sahen es uns an. Dann beschlossen wir, die Annahmeprotokolle der Leichen zu überprüfen. Es dauerte nicht lange, bis wir Bestätigung fanden. Mehrere Unterschriften von angeblichen Angehörigen waren eindeutig gefälscht. Daten stimmten nicht überein, manche Akten fehlten ganz. Wir kontaktierten die Familien aus den Aufzeichnungen und viele wussten nichts davon, dass ihre Angehörigen überhaupt in unserer Leichenhalle waren, geschweige denn für Lehrzwecke genutzt wurden. Man hatte ihnen gesagt, die Körper seien bereits überführt oder beerdigt. Einige warteten noch auf Asche oder Bestätigungen. Der Laborleiter war fassungslos. Dr. Walter hatte jahrelang dort gearbeitet, galt als vertrauenswürdig. Niemand hatte je etwas Verdächtiges an ihm bemerkt. Noch am selben Tag kontaktierten wir die Behörden. Als die Polizei kam, nahmen sie Aussagen auf, sammelten alle verdächtigen Akten und ordneten eine interne Überprüfung an. Ich übergab das Video. Es war ein klarer Beweis, dass unbefugte Zugang zu Leichen hatten ein schwerer Verstoß. Ab da ging alles schnell. Ermittler kamen täglich, verlangten Protokolle, prüften Aufnahmen, sogar Sicherheitsloks, wer ein- und ausging. Dr. Walter wurde vernommen. Er bestritt die Sitzungen nicht, versuchte sie aber zu rechtfertigen. Er glaube an öffentliche Bildung, es sei seine Art, Anatomie verständlich zu machen. Die Sitzungen seien harmlos, nur interessierte Beobachter, alles respektvoll. Doch egal, wie er es erklärte, es gab keine rechtliche Einwilligung. Die Familien hatten nicht zugestimmt. Für sie war es eine klare Verletzung der Würde ihrer Verstorbenen. Ich musste als Zeuge aussagen. Ich gab meine Erklärung ab, übergab das vollständige Video, beschrieb alles, was ich gesehen hatte. Dr. Walters Verteidiger versuchten es als Missverständnis darzustellen, doch zu viel passte nicht. Die gefälschten Unterschriften, fehlenden Dokumente, Treffen außerhalb der Arbeitszeit. Es war zu viel, um es zu ignorieren. Er wurde offiziell suspendiert, verlor seine Lizenz und durfte nie wieder in der Forensik arbeiten. Nach dem Prozess verließ er die Stadt. Niemand sah ihn wieder. Gerüchte sagten, er sei in einen anderen Bundesstaat gezogen, doch niemand wusste es genau. Ich beendete mein Praktikum unter einem neuen Supervisor, jemandem, der streng auf Regeln und Kontrollen achtete. Alles normalisierte sich, doch ich vergaß nie, wie nah ich daran gewesen war, Teil von etwas so Bösem zu sein, ohne es zu wissen. Diese Erfahrung lehrte mich eines: Manchmal verbergen die vertrauenswürdigsten Menschen die dunkelsten Geheimnisse.